Es ist Montag, der 20. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und pünktlich zum Frühlingsanfang, da ist auch sie da, um ihr blaues Band durch die Lüfte flattern zu lassen. Der weltgrößte News-Junkie Nikki Hassania. Guten Morgen.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Nikki. Nikki, ich gratuliere ganz herzlich zu Nowruz. Das ist so das altpersische Neujahrsfest. Da hast du jetzt nicht gedacht, dass ich mir das gemerkt habe, ne?
Noch nicht. Heute Nacht, also zum 21.
Was?
Schreiben wir das Jahr 1402. Und ich befürchte, für das Regime ist es auch nach dem gregorianischen Kalender 1402.
Ja, gefühlt ist das so. Übrigens, vielleicht ist es auch so ein kleines Geschenk, denn Saudi-Arabien, also der saudische König Salman, der hat den iranischen Präsidenten Raisi nach Riad eingeladen. Da wächst doch zusammen, was zusammen gehört, oder? Ist doch klasse, diese Harmonie.
Ekelhaft und sehr, sehr beunruhigend alles. Ich habe keine Ahnung, was da für Allianzen jetzt geschmiedet werden, aber es macht die Welt nicht besser.
Nein, also ich behaupte jetzt mal, feministische Politik haben sich beide nicht auf ihre Fahnen geschrieben.
Doch, doch, der feministische Reflex ist A und O im Iran und in Saudi-Arabien.
Stark ausgeprägt, ja.
Die Schlagzeile des Tages.
Gegen Macrons Rentenreform. Polizei nimmt 169 Personen bei Protesten in Frankreich fest. Das berichtet die FAZ. Das ist natürlich für sich genommen als Schlagzeile jetzt gar nicht so spektakulär. Aber das beschreibt ein bisschen die Stimmung, die es derzeit in Frankreich gibt bezüglich der Rentenreform. Und heute, da droht der Regierung von Elisabeth Borne, also auch Macron, die Abwahl durch zwei Misstrauensanträge. Denn Macron, der hat ja nun sein Reformprojekt einfach mal so durchgeprügelt, ohne sich mit irgendjemandem abgestimmt zu haben. Und das könnte ihm jetzt, wie man so schön im Politsprech sagt, auf die Füße fallen.
Ja.
Und dann haben wir plötzlich eine Situation, wo wir noch heftigst bangen mussten, als die Präsidentswahlen waren. Wir alle sagten, um Gottes Willen, nicht Le Pen. Und jetzt ist es allen irgendwie vergleichsweise gleichgültig, oder?
Also er hat einfach keine Mehrheit für diese Reform gehabt und dann hat er es einfach, wie wir es ja von Trump damals kannten, diese Executive Orders so durchgeprügelt.
Mhm.
Und ich frage mich wirklich, also wir sprechen ja von 2 Jahren hier,
ja,
dass man später in Rente gehen muss.
Mhm.
Und auf der einen Seite bewundere ich die Franzosen ja schon immer dafür,
ja,
dass sie bei dem kleinsten Ding, was ihnen dann so nicht passt, sofort auf die Straße gehen. Aber ich habe das Gefühl, das geht jetzt wirklich gar nicht mehr um die Rentenreform, sondern es sind alle Unzufriedenheiten, sei es Inflation, dies, das.
Mhm.
Das ist einfach jetzt so das Ventil. Und zusätzlich streiken wohl die Müllabfuhr,
ja, ja,
und andere so.
Das öffentlicher Dienst.
Ja, ja, genau, der öffentliche Dienst, die streiken. Und dann hast du echt so Situationen, also bei Studio 9 wurde es schön beschrieben,
mhm,
die Korrespondentin sagte, da wird einfach aus Protest der Müll dann verbrannt und es stinkt in der Stadt. Und da dachte ich mir, es ist wirklich Chaos und wir sprechen ja eigentlich nur von 2 Jahren. Auf der anderen Seite, ich kann verstehen, weil wenn du bei irgendetwas wie der Rente solche Zugeständnisse machst,
ja,
das kriegst du ja nie wieder zurück. Also das sind
ja,
so Prozesse, die losgetreten werden und dann weißt du, es wird immer mehr gefordert werden. Und
ja,
auf
du
der
wirst
anderen
es ja auch nicht mehr zurückkriegen. Das ist ja auch völlig klar. Also ne, das ist ja logisch. Also man sagt ja immer, ne, die USA sind uns 5 Jahre voraus und wenn ich so die Entwicklung betrachte, dann würde ich sagen, da gibt es so äußere Ringe. Ne? Also ganz außen ist irgendwie USA und dann kommt Frankreich, also so in Europa und dann kommen wir, was so gesellschaftliche Entwicklung angeht. Und das, ja klar, Frankreich hat eine andere Konstitution, aber trotzdem, das, was Frankreich erlebt, das kommt natürlich auch auf uns zu. Also eine Veränderung nochmal des Renteneintrittsalters, des Abschlagsfreien, das sind ja Entwicklungen, die werden in gewisser Hinsicht uns ja auch ereilen. So, also können wir uns schon mal drauf freuen.
Ja, vor allem ist es einfach aufgrund der Demografie auch unvermeidbar. So weil genau. Die Boomer werden alle in Rente gehen und dann richtig. Kommt nichts mehr nach. Und das System wird einfach unausweichlich zusammenbrechen, wenn man nicht solche Schritte macht. Und ich weiß echt nicht, wie man das retten kann. Keine Ahnung.
Ich glaube, wir müssen einfach in Deutschland, in Berlin viel mehr Festivals machen. Dann fällt den Leuten das mit dem Müll nicht so auf. Weißt du, dann sagen sie, ja, ist halt
Zeit
so.
Festival. Das Karneval. Ist
spontan. Genau.
Die gute Tat des Tages.
UBS stimmt Kauf von Krisenbank Credit Suisse zu, das berichtet NTV. Der Zeitdruck ist enorm, noch vor dem Börsenstart. Heute will die Schweiz die kriselnde Bank Credit Suisse retten. Das könnte nun tatsächlich gelungen sein. Medienberichten zufolge schlägt die Schweizer Großbank UBS zu. Es ist wohl so, dass die UBS die Credit Suisse für insgesamt 3 Milliarden Franken übernehmen wird.
Schnapper.
Ja, also ich hatte auch ein bisschen auf Chico gesetzt, muss ich sagen, in dem Zusammenhang. Ich hatte gedacht, dass der noch einspringt. Und nach einem Bericht des Wall Street Journal soll die Schweizerische Nationalbank SNB der UBS als Teil des Deals eine Liquiditätslinie von rund 100 Milliarden US-Dollar angeboten haben. Ja, also ich weiß nicht, wie geht's dir beim Thema Banken, Bankenrettung? Wie fühlst du dich da?
Nein, das Schlimme ist, es ist etwas eigentlich, glaube ich, wirklich Beunruhigendes wieder.
Mhm, ja.
Und man ist sofort wieder an 2008 erinnert. Mhm. Und um unsere Panik und Sorgen wegzuwischen,
ja,
ist es ja auch mehr eine Aktion der Schweizer Regierung, dass sie die UBS-Bank schon fast gedrängt haben, diesen Kauf zu tätigen. Ja. Und deshalb geben sie der UBS auch diese Sicherheiten, dass sie mit diesem Kauf dann jetzt nicht komplett ins Risiko gehen.
Ja.
Aber ich blicke, um ehrlich zu sein, nicht wirklich durch, was da schiefgelaufen ist. Das Einzige, was gegen die Credit Suisse spricht, sind die vielen Skandale der letzten Zeit.
Ja, ja.
Ich glaube, sie haben Drogengelder für die bulgarische Mafia gewaschen, wo man sich auch fragt,
ja, gut.
Out of all Mafias, die bulgarische? So, ist irgendwie. Und dann wohl wirklich viele Gelder von Investoren veruntreut haben, sodass Stück für Stück einfach viele Leute ihre Gelder da rausgezogen haben. Und den Todeskuss gab es dann, als die Saudis, die wohl sehr investiert sind in der Credit Suisse, auch gesagt haben, wir werden unsere Investitionen stoppen. Und das war dann der Genickbruch.
Genau, und dann kam ja noch die Silicon Valley Bank. Das war ja so, das hat ja
Die haben wohl aber nichts miteinander zu tun. Also das ist wohl eine ganz andere Geschichte, wo ich aber auch nicht durchblicke. Es ist einfach nur so, dass man das Gefühl hat, sobald Banken jetzt so schwächeln, bevor es irgendwas Schlimmeres verursacht, helfen die Staaten da gerade.
Ja. Wir haben ja insgesamt, also in den USA gibt es ja eh schon eine massive Bankenkrise. Sharon Stone hatte ja ihrerseits gesagt, sie hat wohl 30 Millionen verloren.
Bei der Silicon
aufgrund der US.
Genau.
Ja, ja. Genau.
Aber das sind mehr so Krypto-Probleme, glaube ich. Ja.
Ja, wobei, also ne, du und ich, wir kennen uns nicht aus, wobei du offensichtlich besser als ich, nach dem, was ich gerade gehört habe. Aber es gibt natürlich immer ein internationales Geflecht, ne? Und die einen leihen den anderen was, die einen sind bei den anderen investiert. Und wenn die eine natürlich komplett pleite ist, dann ist es für die andere, bringt sie es natürlich auch komplett ins Wanken. Also man hat immer das Gefühl, wir sind da schon wieder vor so einem globalen Domino-Day, wie du richtigerweise sagtest. Es erinnert so ein bisschen an 2008, als damals Angela Merkel und Peer Steinbrück vor die Bürgerinnen und Bürger getreten sind, gesagt haben, ja, also die Spareinlagen sind sicher. So was Ähnliches hatte Christian Lindner ja jetzt dieser Tage auch verlauten lassen. Und da wird man natürlich dann schon ein bisschen nervös, weil man ja weiß, damals war es halt ein Bluff, der funktioniert hat, weil die Leute deshalb nicht wie irre zu den Banken gerannt sind und ihr Geld da abgehoben haben. Aber du weißt natürlich auch, einen guten Bluff kannst du nicht zweimal machen. Das ist schon mal völlig klar. Und also nicht, dass ich es mir wünsche, ja, aber es wäre natürlich eine wunderbare Pointe der 2020er, dass nach Corona und Angriffskrieg in der Ukraine und drohendem Atomkrieg jetzt natürlich dann die Bankenkrise sagt, ach Leute, übrigens, also ich könnte jetzt auch langsam mal wieder. Also ich weiß ja nicht,
War das nicht aber generell das Fazit der letzten Jahre, dass man das Gefühl hat, eigentlich hat man nach 2008 nicht dazugelernt und vieles wurde so weitergemacht.
Ja, ja.
Und Aber das Glück der Banken ist einfach, dass da keiner durchblickt. Genau. Irgendwie, weswegen wir hoffentlich demnächst bald ein Finanzspecial machen,
ja, genau,
wo uns das ein kluger Kopf alles erklärt mit Inflation und allem einfach, weil ich blick da nicht durch und ich merke, dass sobald mir das auch jemand erklärt, ich nach einer Stunde alles wieder verloren habe.
Ich gucke, wo Chicos Nummer rumliegt, irgendwo habe ich die und dann machen wir das Special mit ihm.
Das jüngste Wunder des Robert Habeck.
Das ist natürlich jetzt ein bisschen gemein, weil ich es direkt mit ihm verlinke, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Umfrageschock für Habeck und Baerbock, AfD vor den Grünen, das berichtet der Merkur. Die AfD hat im jüngsten Sonntagstrend die Grünen überholt, das erste Mal seit 5 Jahren. In der Insa-Umfrage kommt sie auf 16%, das ist ein Punkt mehr als in der Befragung der Vorwoche. Die Grünen hingegen verlieren einen Punkt und erreichen 15%. Ja, also 1202 Teilnehmer sollten die Frage, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden sie wählen, beantworten. Das Meinungsforschungsinstitut führt die wöchentliche Umfrage für die Bild am Sonntag aus. Und das habe ich natürlich gemeinerweise jetzt in die Habeck-Rubrik gesteckt, weil ich dieses Umfrageergebnis natürlich ihm in die Schuhe schiebe, mit dieser unglaublichen Scheiße mit der Öl- und Gasheizung, die natürlich ganz viele Leute aufregt, die natürlich gut gemeint ist, ne? Klimaziele ist ja völlig klar, wollen wir alle erreichen, aber mit der doch etwas, also unausgestalteten in Detailfragen, Ankündigung, dass ab 2024 bereits keine Öl- und Gasheizungen mehr neu eingebaut werden dürfen, hat er natürlich welchen Effekt erreicht, wie immer?
Ja, Verbotspartei. Aber seien wir mal bitte ehrlich, glaubst du wirklich, dass jetzt diese Heizdebatte das Problem ist? Ich glaube wirklich eher, dass so ein bisschen wie in Frankreich und die AfD bleibt einfach Protestpartei.
Absolut,
weil
ja,
sie ja immer den Gegenkurs haben. Also würde Habeck sagen, wir setzen auf Verbrenner, würde die AfD sagen, wir wollen aber E-Mobile haben. Und ich,
das glaube ich jetzt wirklich nicht. Also das,
nein,
da
also sie sind einfach wirklich immer das Gegenteil gefühlt. Und ich,
ja,
ich habe echt das Gefühl, dass es gerade alle zu spüren kriegen, sei es bei der Gurke im Supermarkt. Alles ist teurer.
Verdammte Edeka-Gurken.
Und dass sie einfach keinen Bock drauf haben, dass dieses, ja, auch Weltretten, Klima, alle sind dafür, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie selbst was genau dafür leisten sollen.
Ja,
und
ja,
dann eben tatsächlich auch Debatten, die von den Mainstream-Parteien nicht geführt werden wollen, wo Leute sofort als rassistisch beschimpft werden, die mal etwas anmerken zur Silvesternacht oder so und auch noch einmal rückblickend, dass diese ganze Debatte um die Silvesternacht, wo es um Menschen ging, die die Sanitäter und Krankenwagen, Rettungswagen, ja, ja, da angegriffen haben, dass das plötzlich in eine Richtung ging, wo es um das Wort Pascha,
ja, ja,
von Friedrich Merz bei Lanz ging, das sind so für mich wirklich Faktoren, wo ich mir sage, das spielt der AfD so zu,
ja,
und man treibt sie wirklich in deren Arme in dem Moment.
Ja, schlau ist das alles nicht. Und du hast es natürlich schon richtig gesagt. Ich glaube, das Problem der Ampelkoalition, deren führender Teil Habeck ja ist, sie haben Ambition, aber keine Präzision. Also das heißt, du hast einerseits das Thema Flüchtlinge und bist da sehr ambitioniert, bist aber sehr unpräzise in der Ausgestaltung dessen, wie man sich um diese Leute kümmert. Und dann sagt Scholz, ja, wir machen das irgendwann im Mai. Also wo man auch sagt, ja, sag mal, du hast die Dringlichkeit aber schon mitbekommen. Und dann hast du natürlich das Thema Öl- und Gasheizung. Natürlich ist es richtig zu sagen, wir müssen jetzt uns von den fossilen Energien lösen. Aber so wie es ausgestaltet ist, so unpräzise, dass man auch nicht genau weiß, wer kriegt jetzt welche Hilfe im Detail. Natürlich ist das Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, jetzt guckt euch mal die irren Grünen an, die jetzt auch noch irgendwie euer Häuschen unbezahlbar machen oder die Wohnung. Und das summiert sich dann, plus die Umfrage kommt von Insa, da muss man natürlich auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Also
ja, ich hoffe, was die AfD angeht, dass die Umfrage wirklich nicht so korrekt ist. Aber eben auch die grünen Fundis dann, die eine Partei, der sie vielleicht beigetreten sind oder die sie gewählt haben, weil sie die Friedenspartei sind oder gegen, ja, Atomkraft. Und dann siehst du, all das ist dann situativ jetzt komplett eine andere. Dann,
naja,
sagst du, ja, den gebe ich nicht mehr meine Stimme. Und so hat ja auch die CDU gerade wieder an Punkten gewonnen.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Medvedev ruft Amerikaner zum Aufstand für Trump auf. Das berichtet der Tagesanzeiger der Schweiz. Ex-US-Präsident Donald Trump hat seine Anhänger wegen seiner angeblich am Dienstag bevorstehenden Festnahme aufgrund einer Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin, man muss es sich ja wirklich immer noch mal vor Augen führen, zu Protesten aufgerufen. Führender republikanischer Kandidat und ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird am Dienstag nächster Woche festgenommen werden. Protestiert, holt euch unsere Nation zurück, schrieb Trump am Samstag auf der Online-Plattform Truth Social unter Berufung auf eine undichte Stelle bei der Staatsanwaltschaft. Und weil das halt eben so ist, hat dann wiederum in seinem Telegram-Kanal der frühere russische Präsident Dmitri Medvedev geschrieben, holt euch das Land zurück, Amerikaner, in den Kampf. Das ist wirklich so witzig. Also es ist natürlich komplett irre, aber es ist ja auch völlig klar, dass Putin respektive Medvedev so etwas natürlich total recht ist.
Und für mich also nochmal zu Trump übrigens, es war so klar, dass Trump eher eine schlüpfrige Sexgeschichte zu Fall bringen wird,
als
die Tatsache, dass er das Volk zum Sturm auf das Kapitol aufgehetzt hat.
So richtig.
Und dann denkt man nochmal zurück an die guten alten Russian Collusion Vorwürfe gegen Trump. Jetzt, keine Ahnung, einfach geisteskrank. Und 2023 bringt immer mehr irre Stories zutage, ja.
Ja, absolut, absolut. Die Frage ist halt nur, wird das jetzt das sein, was Trump dann, also ich meine, die Amerikaner sind ja, also vor allen Dingen die Trump-Wähler sind ja jetzt nicht um allzu viel Differenzierung bemüht. Aber wenn ruchbar wird, dass Donald Trump dann doch irgendwie so ein Putin-Liebchen ist, also die Frage ist, hassen die Amerikaner Putin mehr als Biden, sodass sie irgendwann sagen, diesen Trump können wir nicht wählen? Oder worauf läuft das hinaus? Oder ist es einfach nur für Trumps republikanischen Widersacher Ron DeSantis fantastisch, weil er merkt, okay, Trumps Popularität schwindet, das hilft mir sehr. Das
aber halt schwindet denn seine Popularität wirklich? Also mein Eindruck ist, noch nicht mal mein Eindruck, die Umfragewerte sehen ihn tatsächlich vor DeSantis. Und mein Eindruck ist auch, dass wir jetzt mit ihm wirklich noch nicht abgeschlossen haben. Also sogar nach diesem Sturm aufs Kapitol, wo man dachte, das war's jetzt, sogar danach hat er immer noch Anhänger und viele.
Ja.
Deshalb, ich glaube, er hat ja sogar gesagt, dass er sogar aus dem Knast kandidieren wird und weitermachen wird. Also,
ja, it's great, it's fantastic. Ja, aber ich habe
es ist der T1000,
ja. Ist der T1000, beziehungsweise, ne, also der Boden, auf dem seine Politik gedeihen konnte, der ist ja fruchtbar. Ja, das ist so ein bisschen wie das Pilzgeflecht in der Zombie-Serie The Last of Us. Trump liegt da und er scheint tot, aber der Boden ist halt immer noch so kontaminiert und sobald es da ein bisschen Bewegung gibt, wird es weitergeleitet und er steht plötzlich wieder auf, wie so ein Zombie.
Ist er ein Klicker?
Klar. Ja, er ist ein Klicker.
Entzauberte Scheinriesen.
Irakkrieg. Nach der Lüge folgte der Völkerrechtsbruch. Das schreibt die Deutsche Welle. Vor 20 Jahren begannen die USA ihre Invasion im Irak, begründet mit angeblichen Massenvernichtungswaffen, die es nie gab. Der Völkerrechtsbruch wirkt bis heute fort. In der Region und der Welt. Ja, es ist Wahnsinn. Es ist tatsächlich wirklich 20 Jahre her.
Wanna feel old?
Ja, ja, tatsächlich.
Irre, ja.
Ja, Wahnsinn, ne? Ja, ja. Colin Powell, die Massenvernichtungswaffen, Saddam Hussein und klar, der Völkerrechtsbruch und der Kriegsverbrecher George W. Bush.
Bilder aus Abu Ghraib. Ich befürchte, das, was da passiert ist, dieser Krieg, das hat wirklich dem Ruf der USA auf lange Zeit so massiv geschadet. Man sagt ja sogar, dass heute der Grund, warum Länder wie Brasilien, Indien alle sich so ein bisschen aus diesem Krieg in der Ukraine raushalten und da eben sich nicht als Verbündete komplett geben, hat auch damit zu tun, dass sie den USA misstrauen, weil es einfach geschichtlich bedingt, das war ja der Gipfel von mehreren solcher Geschichten. Und Colin Powell hat es ja auch auf ewig bereut dann, vor seinem Tod sagte er nochmal, das ist ein Fleck in meinem Leben, der für immer bleiben wird. Und die anderen wiederum, Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, bis zum Schluss hat man das Gefühl, sie haben eine reine Weste in ihrem Kopf.
Das Kleingedruckte.
Heute wird der World Happiness Report veröffentlicht. Der ist ein jährlich vom Sustainable Development Solutions Network der Vereinten Nationen veröffentlichter Bericht und er enthält Ranglisten zur Lebenszufriedenheit in verschiedenen Ländern der Welt und Datenanalysen aus verschiedenen Perspektiven. Und jetzt natürlich die heiße und bange Frage, Niki, wird Deutschland auf Platz 1 landen?
Ich befürchte leider nicht, obwohl sie Grund dazu hätten. Und ich habe dir gesagt, ich wollte, bevor ich bei der Lufthansa angefangen habe und die Welt bereisen durfte, wollte ich immer auswandern. Ich habe meine Verwandten beneidet, die in Kalifornien leben, die in Vancouver leben und habe meine Eltern immer gesagt, ja, warum sind wir nicht auch dann dahin und warum Deutschland und ganz
Sag
ehrlich,
ruhig, wo du hingekommen bist.
In Hagen, Nordrhein-Westfalen. Und nein, aber ich muss wirklich sagen, je mehr ich andere Länder sehen durfte, desto mehr habe ich Deutschland zu schätzen gewusst. Und es ist wirklich, es ist sowas Kleines, wie du drehst das Wasser auf und es ist sauber und es schmeckt nicht nach Chlor wie in Nordamerika. Es sind so viele kleine Sachen und ich schätze Deutschland so, aber was mich sehr traurig macht in Deutschland ist, dass die Deutschen selbst es null zu schätzen wissen. So vieles, was hier so gut läuft und ich weiß, es gibt hier Probleme, aber sogar...
Der verdammte Habeck mit seinen Öl- und Gasheizung.
Und sogar die Probleme, die wir haben auf die Welt...
Die guten Amerika!
Auf das Gesamte so gesehen im Vergleich. Wo will man lieber leben als hier? Wirklich,
Norwegen. Alle wollen immer Norwegen. Ist doch immer vorne, ist doch immer irgendwie Norwegen, ne?
Ist es? So, ja, ist Skandinavien es. Schneidet echt immer ganz gut ab.
Ja.
Ja, die sind auch nicht schlecht, aber ich liebe Deutschland.
Söder ist
sauer. Also richtig sauer. Der hat jetzt getwittert, schauen Sie, es geht der Ampel beim Wahlrecht nicht um eine Verkleinerung des Bundestags, sondern um eine Schwächung Bayerns. Statt direkt gewählter bayerischer Kandidaten könnten Abgeordnete aus anderen Ländern ins Parlament kommen. Das ist eine undemokratische Attacke gegen Bayern. Ja, also es ist folgendermaßen, die Wahlrechtsreform, ja, die sieht vor, dass die bisherige Zweitstimme zum entscheidenden Kriterium für die Zuteilung von Mandaten wird und nachdem der Gewinn eines Wahlkreises nicht mehr automatisch dazu führt, dass der Sieger ein Mandat erhält. So, und die CSU, die hatte bei der jüngsten Bundestagswahl mehr als 40 Direktmandate erzielt. Am Einzug in den Bundestag konnte 2021 also keinerlei Zweifel bestehen, schreibt die FAZ. Aber ihr in Bayern erzieltes Zweitstimmergebnis lag auf den Bund umgerechnet nur bei 5,2%. Also der Langrede kurzer Sinn. Die Bedeutung der Direktmandate, die ist dadurch also massiv bedroht. Also, dass halt jeweils in den Wahlkreisen der Direktkandidat möglicherweise dann doch nicht in den Bundestag einzieht. Und das ist nicht ganz unproblematisch, weil dadurch sich auch die Art und Weise des Wahlkampfes verändern wird. Und dass halt Menschen, die vielleicht in ihren Wahlkreisen eine Politik vorsehen, die alle möglichen Lager einbindet, die moderat und gemäßigt sind, dass die künftig gar keine Chance mehr haben, in den Bundestag einzuziehen. Abgesehen davon, dass natürlich die Linkspartei und die CSU massiv bedroht sind davon, künftig es nicht mehr in den Bundestag nach der Wahlrechtsreform zu schaffen. Da kann man natürlich drüber lachen und sagen, die CSU und die Linke, die haben uns eh immer genervt, aber das ist natürlich grundsätzlich nicht gut und kluge Leute, allen voran ja auch Wolfgang Schäuble, haben immer gesagt, es ist nicht gut, so einen massiven Einschnitt in das Wahlrecht an der Opposition vorbei vorzunehmen und genau das droht ja jetzt zu passieren und jetzt kommt natürlich die Frage, Niki, wenn du hörst Wahlrechtsreform, was geht dann in dir vor?
Nein, das Schlimme, genau wie mit dem Finanzwesen ist, es ist etwas so Existenzielles für die Demokratie, für unser Leben und für das Gestalten Deutschlands. Und trotzdem, ich habe schon im Politikunterricht in der Oberstufe, liebe Grüße an meinen Lehrer, Herr Dr. Hase, der uns versucht hat, das mit den Überhangmandaten und allem zu erklären. Ja, ja. Ich habe es gehasst. Wann immer irgendwelche Wahlen waren, wusste ich, das wird morgen in der Schule besprochen. Und ich habe es gehasst. Und ich muss auch gestehen, jetzt blicke ich da immer noch nicht wirklich durch, was verändert werden soll. Und darauf spekuliert die Koalition ja jetzt auch, die das durchsetzen will.
Ja, ja.
Weil also es klingt insofern gut für uns Wähler, weil es heißt, die wollen das Parlament abspecken, weil da einfach zu viele sitzen. Und das ist ja wir, die ja immer sagen, die da oben mit unseren Geldern und so, da freut man sich ja, dann sind da weniger.
Richtig.
Aber gleichzeitig, ich befürchte, wenn du an der Opposition vorbei das durchsetzt, dann wird, sobald die Opposition an der Macht ist, werden sie es wieder zurückdrehen. Und dann hast du ewig ein Hin und Her. Also wäre es schon wünschenswert, dass da ein Kompromiss gefunden würde.
Ja, ich kann, also an dieser Stelle möchte ich wirklich ganz besonders auf den Machtwechsel-Podcast von Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander hinweisen. Ist eh immer sehr hörenswert, an dieser Stelle ganz besonders, denn Robin Alexander erklärt es nicht nur, man sieht ihn förmlich wie einen Rufer in der Wüste, der wirklich so völlig verzweifelt ist. Ja, seht ihr denn nicht? Ja, seht ihr denn nicht, was hier passiert?
Warum sagt denn Habermas nichts dazu?
Ja, warum sagt Habermas nichts? Gut, bei dem weiß man, der hat also nach diversen Betrachtungen der Ukraine und Putin keinen Bock mehr, aber wirklich, also
warum er hat recht, er hat recht.
Ja, sogar er hat total recht, absolut.
Bericht aus Berlin, Berlin-Mitte, keiner spricht darüber, über diese Wahlrechtsreform und du denkst dir, das ist schon wichtig, Leute, glaube ich, auch wenn ich es nicht verstehe, aber bitte, sprecht darüber, sagt, was ihr davon haltet.
Ja, jetzt kommen wir mal wirklich zu den wichtigen Sachen.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Verliert Stefan Ross jetzt seine ARD-Sendung? Das fragt RTL. Auf Schlagerfuzzi folgt Körperverletzung. Sänger jetzt vorbestraft. Mir sind einfach die Pferde durchgegangen, sagt der Sänger und Moderator. Nach einem Vorfall mit einem Mann in einem Leipziger Hotel ist der Entertainer laut Bild vorbestraft. Kostet ihn das jetzt seine ARD-Sendung? Immer wieder sonntags. RTL hakt nach. Also es war in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai 2022 in Leipzig. Da kam es zum Eklat. Ross sagt, ich kam gegen 22.30 Uhr im Hotel an. Am nächsten Tag hatte ich in der Nähe von Leipzig einen Auftritt. Ich wollte noch was essen, setzte mich ins Restaurant. Da kam ein junger Typ auf mich zu, höchstens 25 Jahre alt, in einem Hotel in Leipzig. Und der Typ sagte natürlich, was? Pack deinen Stern weg. Nee, Moment, das ist was anderes. Ich habe doch gar keinen Stern. Ich habe doch die Super-Elo. Nein, der Mann, Mann, liebe Grüße, wo immer noch bist. Nein, laut Bild habe der Mann Ross beleidigt. Er beschimpfte mich als Schlagerfuzzi und Playback-Künstler. Ich hatte ihn vorher noch nie gesehen. Das
finde ich lustig, dass er dazu sagt, dabei hatte ich ihn vorher noch nie gesehen, als die Tatsache, wenn er ihn so beschimpft, wenn er ihn kennt, wäre das alles anders gewesen.
Genau, wenn er mich doch kennen würde, hätte er allen Grund, mich zu beschimpfen, aber so. Und dann ist er wohl mit dem Aufzug in den ersten Stock gefahren, auf sein Zimmer zu gehen, also im Ross, und dann ist der Typ ihm gefolgt. Zitat Stefan Ross, dies fand ich nicht ungefährlich. Schließlich war ich allein und hatte keine Ahnung, was der Typ von mir wollte. Er beschimpfte mich, machte sich erneut lustig über mich. Dann eskaliert die Situation im Ross. Kurz vor meinem Zimmer packte ich ihn am Hemdkragen. Er rief sofort die Polizei, die Beamten waren innerhalb von 5 Minuten da. Er behauptete, ich hätte ihn geschlagen und er habe einen Druck auf der Brust verspürt. Stefan Ross gesteht, der Typ ging mir gehörig auf die Nerven, mir sind einfach die Pferde durchgegangen, darauf bin ich nicht stolz. Und jetzt gab es einen Strafbefehl, der setzt einen Prozess, wenn der Richter davon ausgeht, dass er das Verfahren vom Schreibtisch aus entscheiden kann. Moss ist dagegen nicht vorgegangen.
Warum und eigentlich laut Bild, nicht? Es wäre doch eigentlich Aussage gegen Aussage. Ich finde interessant, ich hätte bis zum Schluss gesagt, nee, es war Selbstverteidigung.
Ja, ich weiß es auch nicht, aber er ist nicht dagegen vorgegangen und ist jetzt laut Bild vorbestraft. Aber die ARD hat schon gesagt, das ist Privatsache, sind Privatangelegenheiten und das
Kunst
bewerten
wir nicht. Kunst vom
Künstler
trennen.
Ja, Kunst vom Künstler trennen. Und
die Schlagerwelt also, wird aber so richtig gerade so fresh irgendwie. Ja, nicht, dass ich Gewalt gut heiße, aber ich stelle mir irgendwie gerade vor, so Bross jetzt so mit so Tattoos, Mom auf dem Arm oder so.
Bei dem Mara. Oder ist Stefan Bross unser Will Smith? Ne? Die Frage muss man ja auch mal stellen. Ne? Ja, was passiert da demnächst? Ne? Immer wieder sonntags, ist der Mann ein Sicherheitsrisiko? Die Frage muss man auch mal stellen. Ne? Also ich bin einfach froh, dass die Sendung weitergeben wird. Das beruhigt mich sehr. Ne? Also
alles
daher,
Liebe, alles Gute.
Genau.
Der Trick der Woche.
Kultstar Terence Hill dreht noch einmal einen Western. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit seinen Rollen als Nobody neben Hollywood-Allstar Henry Fonda in Mein Name ist Nobody oder als Trinity in Die rechte und die linke Hand des Teufels ist Terence Hill in die Geschichte des Westernfilms eingegangen. Jetzt hat der 83-Jährige angekündigt, dass er mehr als 50 Jahre nach Veröffentlichung der Kultfilme wieder einen Westernhelden spielen wird. Das ist doch herrlich. Mehr als 50 Jahre alt. Ist das nicht verrückt?
Ich freue mich einfach, wenn Terence Hill irgendwas macht.
Ja.
Mein Lieblings-Terence Hill-Film, was auch immer zur Osterzeit läuft, ist Keiner haut wie Don Camillo.
Also?
Kannst du dich noch erinnern?
Ja.
Mit diesem tollen Soundtrack.
Keiner haut wie Don.
Ja, echt gut.
Ja, ja.
Ich mag ihn, seine schönen blauen Augen.
Ja, der ist ja auch super. Ist ja auch super. Ich meine, ich erinnere mich an die ganzen Filme mit Bud Spencer, ja. Irgendwie, oh, Dicker, was ist los mit dir? Nur noch zwei Eier fürs Rührei? Ne, da ist aber früher aus der 50er.
Ja, da sind aber auch Straußeneier.
Oder wo er dann irgendwie dann jemand was auf die Schnauze haut.
Das war der Killer, was?
Also von
ja,
mir aus,
diese Soundeffekte, ne? stimmt.
Ja, ja. Ja, immer der Klassiker, wo dieser grauhaarige mit Bart ihm dann hinten in den Rücken getrommelt hat und dann hat er sich umgedreht, also Bud Spencer. Und dann hat er ihm halt was auf die Schnauze gehauen. Das ist doch herrlich.
Oh, good
also,
times.
Ja, also nach allem, was ich weiß, ist Bud Spencer quasi so eine Art früher Stefan Ross gewesen. Ne? Muss man einfach so sagen.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Experte zeigt auf, so erfolgreich könnte Laura Müller ohne Michael Wendler sein. Das zeigt die TZ auf. Ohne Michael Wendler wäre sie wohl kaum bekannt geworden. Doch nun ist es der einstige Schlagerstar, wegen dem Laura Müller jetzt finanzielle Einbußen einfährt. Ja, ja, also ich meine, das ist schon klar, ne? Laura Müller, sie ist in der Blüte ihrer Jugend, sie ist 20 Jahre alt. Sie könnte natürlich influenzen, was da Zeug hält. Aber sie hat halt natürlich jetzt irgendwie, sagen wir mal so ein, ja wie soll ich sagen, Betonschuhe namens der Wendler an den Karrierefüßen und das ist sicherlich nicht gut, muss man einfach sagen. Ne?
Bin ich eigentlich die Einzige, die diese Doku-Serie auf RTL 2 gerne gesehen hätte?
Ja, das würde natürlich niemand zugeben öffentlich, das ist völlig klar.
Jetzt mal ganz ehrlich, ja, also ja. Liebe Twitter-Community,
oh Gott.
Die ihr euch alle geärgert habt.
Und panische Angst.
RTL 2 diese Sendung vorhat.
Ja.
Natürlich war es eine beschissene Idee von RTL 2,
das
überhaupt ins Programm zu nehmen.
Richtig.
Aber ihn, Wendler, als gefährlich zu bezeichnen,
ja, ja.
Wer wirklich Wendlers Verschwörungsideologien folgt und ihm vertraut, der ist eh lost. Ja? Also die können wir nicht mehr auf die gute, richtige Seite bringen. Die sind eh lost.
Ja.
Für alle anderen ist Wendler doch einfach Meme-Content, Comedy pur. Und das habt ihr uns weggenommen.
Meinst du, dass jetzt einfach auch sehr viele, also klar, ne, die Reflexe sind ja logisch. RTL 2 kündigt an mit dem Verschwörungsideologen und das
natürlich
kann man ja belegen.
Bullshit, Antisemiten, was er gesagt, ne? So schrecklich.
Natürlich, klar. Und es war natürlich auch volksverhetzend und es war mitunter auch strafrechtlich relevant. Völlig klar. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite wäre da doch dieses Dokumaterial. Nein, also es war ja völlig klar, was dann passiert. Und natürlich regen sich alle auf und sagen, ihr habt RTL 2, wie könnt ihr? Und alle haben es getan, weil es gehört ja auch ein bisschen zum guten Ton und dass man sich darüber aufregt und RTL 2 adressiert und sagt, wie könnt ihr nur? Ich glaube, nur ganz viele haben nicht damit gerechnet, dass RTL 2 dann sofort diese Doku wieder zurückzieht.
Ja, also nein,
und
nein.
Einige werden wahrscheinlich auch gesagt haben, nein, ich habe das doch nur geschrieben, weil man das so macht, weil er ist ja auch wirklich problematisch, aber ich hätte es dann doch auch schon gern gesehen. Jetzt, es gibt ja wirklich diese Cancel Culture, verdammt nochmal. Naja, jetzt ist uns halt natürlich diese, also ich meine, ja klar, aber der Wendler war halt einfach wirklich immer, also so dumm wie eine Packung Karazza. Und ich habe ihn auch als Verschwörungsideologen nicht ernst nehmen können. Also selbst dafür war er war eigentlich sogar wirklich zu dösig, glaubhaft Verschwörungsideologe zu sein. Er war halt für mich auch immer mehr Wendler als Verschwörungsideologe oder alles andere. Ich meine, natürlich ist es völlig irre, Deutschland als KZ zu bezeichnen, auch wenn er sagt Krisenzentrum oder Corona-Psychose. Natürlich ist das Wahnsinn. Natürlich ist es Wahnsinn. Aber ach Gott. Ja, es ist halt, also jetzt Laura auf jeden Fall. Für Laura ist es problematisch, dieser
Social Media Experte. Sie sollen einfach diese Doku-Serie machen und dann sein Gesicht verpixeln.
Die Hälfte haben sie auch eh schon wieder gedreht. Das Material ist doch eh schon halb, dann sollen sie einfach sein Gesicht wieder
einfach so ein wandelndes Pixeln. So.
Oh Gott.
Im Kreißsaal, oh je.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Betrifft künstliche Intelligenz. In Klammern KI.
Es gibt Freunde, die mich fragen, ob ich keine Angst habe, dass demnächst KI Post von Wagner schreibt. Nein, sage ich und verweise auf den Versuch, Beethovens 10. Symphonie, die Unvollendete, mit Hilfe von KI zu vollenden. Well, KI berechnete jede Note, die Beethoven jemals komponierte, und setzte sie dann als die wahrscheinlich folgende Note ein. Es misslang. Es klang wie Beethoven. Es war nicht Beethoven. Gott vergebe mir, ich bin nicht Beethoven. Ich finde es schrecklich, was da die künstliche Intelligenz anstellt. Komponieren wie Beethoven, schreiben wie Thomas Mann, malen wie Van Gogh. Das Schlimmste ist, wenn die künstliche Intelligenz ein Fake-Interview mit Putin und Biden sendet. Wir können nicht mehr unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge. Wir Menschen haben das Wagenrad erfunden, das Telefon, das Handy, das Internet. Wir reden tagtäglich mit Siri, Alexa. Wir reden inzwischen mit Maschinen. Die Maschinen antworten uns mit schönen Stimmen. Welches Wort ich jetzt zum Schluss schreibe, bestimme immer noch ich. Keine Angst. Bleiben wir Menschen. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Zum Glück hat er später aber nochmal klargestellt, dass er nicht Beethoven sei.
Das ist richtig, ja. Fand ich, muss ich auch sagen, fand ich auch sehr, sehr beruhigend. Fand ich sehr, sehr beruhigend.
Die Banker müssen wohl um ihren Arbeitsplatz fürchten. Weil,
ja, vor allem die bei der Credit Suisse.
Nee, weil gesagt wird, dass so diese ganzen AI-Chat-GPT-Geschichten eher Banker wohl demnächst ersetzen werden.
Ja. Da siehst du. Also du musst noch eine Weile hier machen. Es tut mir wirklich leid, Niki. Es tut mir wirklich leid. Und wir hören uns jetzt erstmal nochmal Robert Alexander an, wie er sich über die Wahlrechtsreform beschwert.
Wer sieht denn dich? Ja, hallo, bin ich denn der Einzige hier?
Bleib gesund. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.